Lobpreisteam. So, also wir haben eine Predigtreihe begonnen über die berühmteste Predigt Jesu, die er wahrscheinlich je gehalten hat, über die Bergpredigt, sein Mehrtagesseminar wahrscheinlich. Und wir haben angefangen, uns mit dem ersten Teil der Bergpredigt, den sogenannten Seligpreisungen, zu beschäftigen und sind heute Morgen bei der dritten Seligpreisung angekommen. So, ein kleiner Test, die da waren, wer weiß noch, welche drei Kernelemente jede Seligpreisung enthält? Nicht einblenden? Wer kriegt es noch zusammen? Wer traut sich? Wer weiß es noch? Ja, ein Segen, eine Belohnung, die Gott uns verspricht, genau. Ja. Richtig, ja. Der Segen, die Belohnung fordert aber auch etwas von uns, nämlich einen bestimmten Lebenswandel, eine bestimmte göttliche Eigenschaft. Und eins war es noch? Genau, und das, was wir mitbringen sollen, steht im direkten, meistens bei fast jeder Seligpreisung, im direkten Widerspruch mit dem, was uns die Gesellschaft eigentlich zeigt. Und genau unter diesen Gesichtspunkten möchten wir jetzt auch in die nächste, in die dritte Seligpreisung hineingehen. Genau, Folie Nummer 2. Luther schreibt, selig oder die Elberfelder, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Neues Leben sagt hier, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Wir möchten uns heute nur mit dieser Seligpreisung befassen. Da steckt eine Menge drin. Auch hier möchten wir genauso einsteigen. Ihr seht die Tabelle. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Das Rote sind diese drei Kernelemente und dann das Grüne noch. Wie kommen wir denn dahin? Wie gewinnen wir denn diese Einstellung? Und zunächst wollen wir uns anschauen, welche göttliche Einstellung oder Eigenschaft oder Lebenswandel wir laut dem Bibeltext haben sollen. Und wenn ich jetzt hier euch quasi alle deutsche Bibelübersetzungen auf die Folie mit draufgeschrieben, ich habe es da unten ein bisschen was draufgeschrieben, was hier für sanftmütig übersetzt wird, dann seht ihr, da gibt es ja wieder eine Vielzahl an Übersetzungen. Das ist wieder so ein typisches Beispiel, dass wir ein griechisches Wort haben, wo es so vollgepackt ist mit einer Vielzahl von Bedeutungen und wo die Übersetzer sich wohl nicht ganz einig waren, was will ich übersetzen, was gefällt mir hier am besten, welchen Aspekt möchte ich damit ausdrücken. Und im Griechischen, wenn Jesus das sagt, steckt da aber all das drin. Also, auf ihr eigenes Recht verzichten, auf Gewalt verzichten, auf Frieden bedacht sein, nicht aggressiv sein. All das steckt in diesem Wort Sanftmut drin. Im Griechischen steht hier das Wort Braus, was all diese Aspekte beinhaltet. Mit dem Wort Braus versuchte man eigentlich die Balance zu beschreiben zwischen Zorn und Gleichgültigkeit. Also mit Braus wurde ausgedrückt, wenn eine Person die Balance hatte zwischen Zorn und Gleichgültigkeit. Ich hatte auf der Berufsschule einen Kommilitone, egal was du den gefragt hast, der hat immer gesagt, es ist mir egal, ist mir egal. Und dann hat ein anderer mal gesagt irgendwann, dir darf aber nicht immer alles egal sein. Das geht nicht. Und das stimmt. Uns darf nicht immer alles egal sein. Als Christen sollen wir eine Meinung haben. Vielleicht nicht zu alles und jedem, aber auf jeden Fall zu den wichtigen Themen. Darüber werden wir in der nächsten Seligpreisung dann sprechen, wenn es darum geht, um den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit, den wir haben sollen. Denn gerade bei dem Thema ist diese Balance zwischen Zorn und Gleichgültigkeit ziemlich wichtig. Und deswegen ist das jetzt nur kurz erwähnt, damit wir das verstehen, warum Jesus jetzt hier ganz bewusst die Sanftmut, diese Einstellung nach vorne packt und erst danach spricht er nach Hunger, über den Durst und den Hunger von Gerechtigkeit. Als Christen sollen wir nämlich für Gerechtigkeit eintreten und auch aufstehen, wenn Dinge ungerecht sind. Wir sollen da mutig eintreten, aber eben auf die richtige Art und Weise, auf eine sanftmütige Art und Weise. Und das wird uns auch nächste Woche noch mal kurz, die nächsten Sonntag, wo es hier weitergeht, begegnen, wenn wir über die Gerechtigkeit sprechen. Aber da ist hier schon die Verknüpfung und so ein kleiner Vorausblick gegeben. Mit dem Wort Braus hat man eine Person beschrieben, die nicht passiv war und die sich leicht herumschubsen ließ und immer in jeder Situation nur zurücksteckte, sondern man hat eine Person beschrieben, die eine starke Persönlichkeit hatte, aber die sich im Griff hatte. Es wurde also jemand beschrieben, der ein starkes Auftreten hatte, aber der sich und seine Stärke kontrollieren konnte. Das Wort wird damals auch auf diese Art und Weise gebraucht, dass man das verwendet hat, wenn man beschrieben hat, dass ein wildes Tier gezähmt wurde. Also wenn ein Hengst gezähmt wurde, dann wollte man dadurch nicht ihm seine Stärke rauben, sondern man wollte ihm beibringen, seine Stärke zu kontrollieren. Oder auch wenn von dem Löwe gesprochen wird. Zähmung bedeutet nicht, dass man den Löwe tötet, sondern dass man dass man die Stärke des Löwen unter Kontrolle bringt. Sanftmut ist also auf den Punkt gebracht im Prinzip, deine Kraft, die du hast und wo Gott seine Kraft dazu gibt, aber das alles unter Gottes Kontrolle. Sanftmut heißt deine Kraft unter Gottes Kontrolle. Und wir sprachen in den letzten beiden Predigten, dass es wichtig ist, dass wir erkennen müssen, dass wir sozusagen geistlich bankrott sind, dass wir Gott nichts geben können. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir unsere eigene Schuld und unser Fehlverhalten erkennen und dass wir das Gott bringen. Und wenn wir das tun, dann wird uns das demütig machen. Es wird dazu führen, dass wir uns nicht mehr über andere erheben. Und das ist überhaupt eine Grundvoraussetzung dafür, um sanftmütig überhaupt sein zu können. So, das selber zu erkennen ist ja die eine Sache, ja. Aber was machen wir damit, wenn auf einmal andere Menschen unsere geistliche Armut erkennen? Wenn auf einmal andere Menschen unsere Schwäche, unsere Schuld und unser Fehlverhalten sehen und uns damit konfrontieren? Schaffen wir es dann da, sanftmütig darauf zu reagieren? Haben wir uns im Griff oder platzt uns da der Kragen? Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass einige denken, ja gut, es hängt ganz davon ab, auch schon ein Stück weit, wer mir was sagt und wie die Person mir das sagt, auf welche Art und Weise ich auf mein Fehlverhalten hingewiesen wird. So bisschen sprichwörtlich, wie es in der Wald reinschreit, schreit es aus dem Wald auch wieder raus, oder? Es ist menschlich doch ganz gut nachvollziehbar. Und doch ist es so, dass Jesus uns hier etwas anderes zeigt. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie Ted Lasso kennt. Kennt es irgendjemand? Für die kurz beschrieben, die es nicht kennen. Also das ist ein amerikanischer Football-Trainer, der quasi angeheuert wird, um ein englisches Premier League-Fußballteam zu coachen. Und weil er so gar keine Ahnung vom Fußball hat, bekommt er ziemlich viel Kritik und auch haufenweise Hass von der Presse und natürlich auch von den Fans. Bemerkenswert ist aber, wie er damit umgeht. Selbst wenn die Fans ihn echt aufs Wüste beschimpfen, bleibt er ruhig und gelassen. Er bleibt freundlich und er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Es gibt eine Szene, die mir da auch sehr gut gefällt. Es gibt so einen Reporter, der dann einen Tag mit ihm verbringt und der natürlich auch immer wieder versucht, ihn so ein bisschen zu provozieren und ihm so über die Schulter zu gucken und auch so Dinge zu finden, was könnte man vielleicht Negatives schreiben, weil schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für die Presse. Und der Ted lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und am Ende des Tages geht er mit ihm essen und sagt ihm dann noch, das war ein richtig schöner Tag, den wir zusammen verbracht haben. Und der von der Presse schaut ihn an und sagt ihm nur, sie meint es tatsächlich ernst und ist völlig verwundert, weil das, was er an Freundlichkeit mitbringt, nicht aufgesetzt ist, sondern weil das wirklich sein Wesen ist. So begegnet er anderen Menschen. Also, die Serie hat sehr viel vulgäre Sprache und auch in Sachen Sexualität ist da vieles, was sich nicht mit unseren Werten deckt. Deswegen nicht hundertprozentig uneingeschränkte Empfehlung dafür, für alles und jeden. Eine kleine Warnung davor. Aber was ich an der Serie mag, ist, weil sie zeigt, dass auch jemand mit einer freundlichen und mit einer positiven Persönlichkeit es weit bringen kann. Und das ist ein ziemlicher Gegenpol zu dem, was wir sonst so sehen, zu irgendwelchen Gewalt- oder stark auftretenden, vielleicht sogar schon Anti-Helden, zu so Machtpersönlichkeiten. Genau. Und das führt uns auch zu den widersprüchlichen weltlichen Werten in unserer Gesellschaft. Die widersprüchlichen weltlichen Werte wären hier Macht um jeden Preis, egoistisches Durchsetzungsvermögen. Der Volksmund sagt, nett sein macht sich nicht bezahlt. Macht erlangt man nicht durch nett sein, sondern durch Ego, durch Stärke, durch Durchsetzungsvermögen, dass ich mir selbst der Nächste bin. Und in unserer Welt ist es nun mal so, dass die Mächtigen und die Reichen, dass die Besitz haben, dass die Land haben, dass die sprichwörtlich sozusagen die Erde besitzen. Und das war damals ganz genauso. Was waren denn die Machtverhältnisse zu dem Zeitpunkt von diesem Bibeltext? Die Römer, sie hielten damals das Land der Juden gewaltsam besetzt. Als Weltmacht kontrollierten sie Territorien auf bis zu 3 Kontinenten rund um das Mittelmeer, also Weltmacht. Die haben es besetzt. Und wie ging es den Juden damit? Die Juden, sie warteten auf einen starken Messias, auf einen Helden, der kommt, der sie von den Römern befreit, der die Römer vertreibt und der sie endlich wieder unabhängig macht. Und kurz bevor Jesus Christus sein öffentliches Auftreten hat, da war diese Stimme in der Wüste, Johannes der Täufer, der rief, bereitet dem Herrn den Weg, der angekündigt hat, der Messias wird kommen, der klar ausgedrückt hat, ich bin's nicht, auf keinen Fall, aber der Messias kommt, sein Kommen steht kurz davor. Und wie ist es den Leuten gegangen, als sie das gehört haben? In Unterdrückung. Besetzt von einer fremdlichen, von einer römischen Weltmacht. Sie bekamen wieder Hoffnung und Zuversicht. Sie dachten, jetzt kommt er, der Kriegsheld, der starke Befreier, der uns hier rausholt. Und dann, wir kennen es, nur kurz gezeigt, oder Folie 3, Matthäus 11, 3 bis 6, fragt Johannes durch seine Jünger, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du es? Oder müssen wir weiter warten? Bist du es wirklich? Und Jesus sagt hier, all die Zeichen, all das, was er tun kann, das drückt doch Stärke aus, was er hier beschreibt. Und dann sagt er hier aber noch, und selig ist wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Warum haben sich die Leute über Jesus geärgert? Weil er nicht ihre Erwartungen erfüllt hat. Wir kennen das kurz, Folie 4, an Palmsonntag, da hat Jesus das auf die Spitze getrieben. Er reitet ein nach Jerusalem, nicht auf dem Schlachtross, nicht als Kriegsheld, sondern auf einem Esel. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Hier heißt es, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht euer König, er kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig. Das ist Stärke unter Kontrolle. Er hat alles mitgebracht, er hat alles verkörpert und er war trotzdem sanftmütig und demütig. Jesus kam nicht, um die Römer zu vertreiben, sondern er kam, um alle Menschen zu retten, um alle Menschen zu befreien von Schuld und Sünde und von der Macht, um sie von der Macht des Todes zu befreien, vom ewigen Tod zu befreien. wir haben das die letzten Predigten gehört, er schenkt uns das Himmelreich, ewige Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen, die wir lieben. Und das bringt uns auch zum Segen, zur Belohnung. Hier heißt es, die ganze Erde besitzen. Wie kann das in Konkurrenz treten mit dem Himmelreich? Tja, viele Menschen wollten schon die ganze Erde besitzen. Das war ihnen wichtig und das haben sie versucht mit Gewalt und mit all ihren Mitteln, die sie zur Verfügung hatten. Und hier, ich habe es gesagt, die Juden waren nicht mehr im Besitz ihres eigenen Landes. Und in diese Situation, muss man sich mal vorstellen, in diesem Hintergrund spricht Jesus hinein, die Sanftmütigen werden das Land erben, beziehungsweise werden die ganze Erde besitzen. Also das war schon eine provozierende Botschaft. Das hätten die Römer als eine Art Kampfansage verstehen können. Aber doch spricht er gleichzeitig davon, von Sanftmut, also von Menschen, die auf Frieden bedacht sind und die auf Gewalt verzichten. Also auch hier ein Paradoxon. Ja. Und wenn Jesus sagt, sie werden das Land erben oder ihnen wird die ganze Erde gehören, was meint er denn dann ganz konkret damit? Und hier ist leider nicht gemeint, dass die Christen automatisch viel Reichtum und Ländereien bekommen werden. Aber ganz ehrlich, was nütze es, wenn der Mensch die ganze Welt gewönne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Luther schreibt hier Hülfe. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch seine Seele Schaden erleiden würde? Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da sagt der Vater zu seinem älteren Sohn, mein Sohn, alles, was ich habe, alles, was mir gehört, alles, was ich habe, ist auch dein. Er hat den Vater nicht gekannt. Er wusste nicht, dass alles, was ihm gehört, auch sein ist. Wenn ich bei meinen Schwiegereltern zu Besuch bin, ich habe da überhaupt keine Hemmungen, einfach an den Kühlschrank zu gehen und mich zu bedienen, weil ich das Herz meiner Schwiegereltern kenne. Ich habe da, weil ich weiß, ich musste, also das ist nicht notwendig, weil auch immer reichlich gekocht wird, aber ich darf das tun, ja. Ich habe da keine Hemmungen, weil ich sie kenne. Und Gott sagt uns hier, alles, was sein ist, ist auch unser. Und das ist, danke, das ist gut, weil ich hatte es ein paar wachgerüttelt. Genau. Und das ist Gottes Herz, dass alles, was sein ist, dass er das alles mit uns teilen möchte. Und es meint zum einen hier wieder, dass Gottes ewige Reich, die neue Welt, die Gott schaffen wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben in den letzten Predigten gelesen, die Stelle aus Offenbarung 21, wo diese neue Erde beschrieben wird. Und auch wenn es manchmal so aussieht, als würden sich nur die Durchsetzungsstarken durchsetzen, Jesus dreht da den Spieß um. Am Ende gehören die Welt und Gottes neue Schöpfung denen, die ihm vertrauen und die sanftmütig bleiben. Ja, denen, die auf Gewalt verzichten und Gott vertrauen, werden am Ende nicht verlieren, sondern die werden das Beste bekommen. Ewige Gemeinschaft mit Gott in seiner neuen Welt. Das meint es zum einen. Und zum anderen, ihr wisst es, letzten Predigten schon jetzt und noch nicht, wir bekommen immer etwas als Ausblick, den krassen Segen Gottes, aber wir bekommen auch jetzt etwas. Wenn wir jetzt entscheiden, Jesus, ich gehe mit dir, bekommen wir auch jetzt etwas. Und deswegen meint es hier auch innere Heimat. Schon jetzt bekommen sanftmütige Menschen Gottes Segen in Form von seiner Gemeinschaft, Frieden, Geborgenheit und Sinnhaftigkeit ihres Lebens. Und sie bekommen einen starken Freund an ihre Seite. Und das begegnet uns jetzt gleich in der nächsten Bibelstelle. Das zu den drei Kernelementen und jetzt, wie man diese Einstellung entwickelt. Folie 5. Ihr habt in der Tabelle diese zwei Bibelstellen angegeben. Die eine ist Matthäus 11, 28 bis 30. Hier sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Eine andere Übersetzung sagt, die ihr müde seid und die ihr schwere Lasten tragt, ich aber will euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hier steckt auch das gleiche Wort. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich denke, einige von euch wissen das, was ein Joch ist, ein Holzgestell, wo zwei Ochsen zusammengespannt wurden. Und normalerweise hat man das so gemacht, dass man ein starkes und ein schwaches oder ein erfahrenes Tier und ein unerfahrenes Tier zusammen unter ein Joch gespannt hat. Und so trug das stärkere Tier quasi die Hauptlast. Und das unerfahrene Tier, es konnte vom erfahrenen Tier lernen, wie man richtig zieht, ohne überfordert zu werden. Das bedeutet also, wenn du dich schwach fühlst oder unsicher bist, erinnere dich daran, Jesus, er ist der Starke, der Erfahrene an deiner Seite. Du musst es nicht alleine tragen. Du musst auch nicht alleine alles wissen. Du darfst darauf vertrauen, dass seine Stärke dir Kraft gibt. Du darfst darauf vertrauen, dass seine Erfahrung dich führen und leiten möchte. Vertrau auf ihn. Und sein Joch steht hier auch für seine Lehre, für die Lehre von Jesus und für seine Lebensweise. Deshalb sagt er auch in einem Atemzug direkt, lernt von mir. Also das steckt hier auch drin. Das jüngere Tier, was von dem älteren, erfahrenen Tier sozusagen angelernt wurde. Und da nur kurz erwähnt, weil ich glaube, das auch oft was ist, was manche nicht gleich wissen, was darunter, also ich muss es auch nochmal nachschlagen, ich habe es auch nicht direkt gewusst. Warum sagt Jesus hier, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? Denn es gibt hier in Matthäus 23, Vers 4, Folie 6, nämlich nochmal eine Gegenüberstellung. Das ist deswegen, weil im Gegensatz zu den schweren religiösen Lasten, die die Pharisäer den Menschen auferlegten, ist Jesus sein Joch sanft und leicht. Die geistlichen Lieder der Zeit, denen ihr Joch, was die Menschen aufgedrückt haben, das war ganz und gar nicht leicht. Ich möchte es mit euch kurz angucken. Da redeten Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und er sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Ja, die hocken da, ja, die Mächtigen. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr euch nicht handeln. Nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie dem Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. All ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Das waren die Leute, die eigentlich Hirten sein sollten, aber stattdessen haben sie nur sich selbst geweidet und die Schafe ausgebeutet. Egoismus hat sie getrieben. Und Jesus, er lehrt und lebt uns eine andere Einstellung vor. Er ist sanftmütig und demütig. Er begegnet uns mit Liebe und Verständnis und nicht mit Härte. Er kümmert sich um die Schafe und er gibt sogar sein Leben für die Schafe. Und das bringt uns auf den wichtigsten Punkt ins Finale der Predigt. Wenn Jesus schreibt hier, Folie 5, ich aber bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann bedeutet es keine geheuchelte Demut, keine aufgesetzte Demut, sondern das war durch und durch das Wesen von Jesus. Und es gibt kein besseres Beispiel und Vorbild für Sanftmut als Jesus Christus selbst. Wir haben es gelesen, er ist der Löwe mit all seiner Kraft und Stärke und doch ist er gleichzeitig auch das Lamm Gottes. 1. Petrus 2, Folie 7 heißt es, er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Also noch besser als Ted Lasso, weil das, was er hier durchlebt hat, das war gigantisch. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seele. Die Bedeutung von Sanftmut ist nirgends stärker erkennbar und sichtbar als am Kreuz. Als am Kreuz. Ihr müsst euch vorstellen, in einer Situation, wo Jesus Schmerzen litt, wo Jesus in Todesangst war und wo die Spötter laut gerufen haben, steig doch runter von deinem Kreuz. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann hilf dir doch. Guck mal, anderen hat er geholfen, sich selber hilft er nicht. Wisst ihr, es wäre doch ein leichtes gewesen, für Jesus sich zu helfen. Als Petrus bei der Verhaftung dem einen das Ohr abschlägt, was sagt ihm da Jesus? Jesus sagt ihm, du musst nicht für mich kämpfen. Weißt du denn nicht, dass ich Gott nur bitten müsste und er würde mir sofort 12 Legionen Engel schicken, die für mich kämpfen würden? Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Sanftmut, wie viel Liebe ist notwendig, um in einer Situation, wo du Todesangst hast und wo du dich befreien könntest, dass du darauf verzichtest, Legionen von Engeln zu schicken, die in einem Wimpernschlag alle vernichten könnten, alle Spötter zum Schweigen bringen könnten, die mit sofort Jesus hätten befreien können. Wie viel Sanftmut und Liebe ist dafür nötig, darauf zu verzichten und stattdessen sich zu entscheiden, freiwillig an einem Kreuz zu sterben. Sich zu entscheiden, freiwillig das durchzuziehen und den Weg des Kreuzes zu gehen. Stattdessen zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, als Jesus vermeintlich am allerschwächsten war, als er am Kreuz hing, in dem Moment hat er die größte Stärke gezeigt, die in dieser Welt möglich ist. Die größte Sanftmut und die größte Demut gezeigt. Und das hat er für mich getan. Und das hat er für dich getan. Nur weil Jesus sanftmütig und von Herzen demütig war, nur deshalb haben wir Hoffnung und nur deshalb haben wir Errettung und Erlösung. Das war Stärke unter Kontrolle. Das war Stärke unter Kontrolle. Er hätte es ganz anders machen können. Aber er entschied sich für Sanftmut und für Demut. Amen. Ich möchte